Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14.07.2010 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwoch des Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radiotreff 88,0. Wir begrüßen Sie jetzt herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer in der Brandenburg und Umgebung. Wir sind die Mitglieder des Esperanto-Vereins Brandenburg und senden die Esperanto-Welle für Sie auf MB Radio Treff 88,0, wie René das schon angekündigt hat. Und heute ist unsere Themensendung dran. Das heißt, wir reden längere Zeit zu einem ausgewählten Thema, Werner. Und was hast du dir heute ausgesucht?
Ja, Werner, ich würde uns erstmal vorstellen.
Oh, ja.
Wir sind ja in der Redaktion Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle. Wir haben wieder einen Gast, der vielleicht einmal zu uns gehören wird. Das ist Stefan aus Bayern. Und dann die alte Garde, Werner und René. René an der Technik. Und die beiden Werners mischen das Thema auf. Das Thema für heute lautet: die Bemühungen zur Sprachenregulierung, Sprachenkontrolle in der Esperanto-Bewegung. Aber Werner, wenn du erlaubst, wollte ich gerne noch einen Witz erzählen.
Ja,
und zwar,
ich erlaube.
Genehmigt. Es gibt ja in Esperanto viele Kreise von Interessenten und eines dieser ist, dass man sich gegenseitig niveauvolle Witze zuschickt. Und der heutige, der gerade eben gekommen ist, der lautet: ein Komitee von hochrangigen Atomphysikern der ganzen Welt sitzt in Washington zusammen. Das ist in USA. Und dann sagt dann der Chef dieser Zusammenkunft des internationalen Gremiums: ist Dr. Schmidt hier anwesend? Dann antwortet man: nein, er ist nicht hier. Na gut, sagt dann der Chef, der Professor, dann können wir ja in Ungarisch weitersprechen.
So, und jetzt nach diesem Witz möchte ich mal eine Sensation vortragen.
Na los.
Eine überraschende Information aus dem britischen Esperanto-Leben. 8 britische Parlamentarier haben schriftlich nominiert den Esperanto-Weltbund als Kandidat für die Friedensnobelpreisprämie. Das ist doch eine Sensation, ne? Unter diesen bekannten Parlamentariern oder unter ihnen sind solche bekannten Leute wie Andrew Smith, Austin Mitchell von Labour, Bill Etherington von Labour, Oliver Field, Konservativer, Charles Kennedy, Liberaldemokraten, Lord Bob McLennan, Liberaldemokratisch, Robert Robin Corbett, Labour und Roger Gale, Konservative. Das fand ich so sensationell. Britische Parlamentarier schlagen UEA-Weltbund.
Ja.
Ich denke, das ist doch nicht vom April, das ist doch wohl kein Witz.
Oder? Nein, das ist kein Witz. Das haben die, glaube ich, schon in ähnlicher Weise auch aus Britannien gemacht. Sie sind ja bekannt für ihre Toleranz, die Briten. Die Fanatiker sind ja meistens aus anderen Ländern.
Ja, zum Beispiel aus Deutschland.
Zum Beispiel aus Deutschland. Wir wollen aber keinen Namen hier weiter nennen. Und zurück zum Thema.
Ja.
Man muss geschichtlich so ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Die Bemühungen zur Sprachenkontrolle im Esperanto, in der Esperanto-Bewegung. Dazu muss man wissen, dass 1887 im russischen Kaiserreich, und dazu gehörte Polen, der polnische und jüdische Augenarzt oder Arzt Samenhof eine winzige, dünne Broschüre veröffentlichen durfte, nach langem Hin und Her. Und in dieser Broschüre hat er eine Skizze einer Lingua Internacia vorgeschlagen und hat gesagt, diese internationale Sprache möge so und so aussehen. Und hat dort 16 Regeln aufgestellt, einige Wörter ins Russische, es ging ja um eine, es war die russische Ausgabe. Und ja, und diese Broschüre erschien, wurde dann in den verschiedenen Sprachen übersetzt, ins Deutsche, Französische, Englische und so weiter. Und dann gründeten auch die Esperanto-Freunde schon die erste Zeitschrift, Der Esperantist, La Esperantisto. Übrigens haben wir davon ein dickes Buch, Alemann. Ich habe sogar zwei inzwischen, weil jemand mir was Gutes tun wollte. So, und nun entstand in der Esperanto-Bewegung, die ja sehr schnell, das hat der Anselmo gar nicht gewagt zu hoffen, der sagte, er hat es eigentlich nur vorgeschlagen, zur Diskussion gestellt, diese neutrale, internationale, geplante Sprache. Und das wurde aber sofort aufgegriffen. Da muss man wissen, 1887 begann das Zeitalter der Maschinen, die Reichsbahn hat in der ganzen Welt Schienen verlegt, die Menschen konnten massenhaft verreisen. Und es gab also eine gewisse unheimliche Begeisterung für internationale Begegnungen, die damals bis dann noch ja nicht möglich waren. Aber die kleine Esperanto-Bewegung hat sich sofort gegründet aufgrund dieser winzigen kleinen Dinge. Das war die Broschüre, das waren dann später so eine Art Flugblätter oder Heftchen. Und wie gesagt, eine wichtige Zeitschrift war La Esperantisto, die lange Zeit in Deutsch und in Esperanto erschien, weil Deutsch war die wichtigste Sprache damals in der Welt. Und das war also nach einer Zeit, die recht friedlich war. Da war der Krieg ja, der deutsch-französische Krieg schon lange vorbei und vergessen. Naja, und die Esperanto-Bewegung. Wer, und der Samenhof hat ja in seinem ersten Buch gleich erwähnt, wenn meine Idee fruchtbringend verwendet wird, müssen wir uns überlegen, dass es ein Gremium geben muss, das die Sprache, sagen wir mal, betreut, überwacht im positiven Sinne. Und da müssen wir uns Gedanken machen. Das hat er also schon 1887 formuliert. Und die Esperanto, und er hat gleich gesagt, ich verzichte auf alle Rechte. Ich trete alle Rechte als Autor dieser Sprache ab an die Esperanto-Bewegung, oder er hat es eigentlich noch anders formuliert, an die Menschheit. Die Sprache gehört allen. Und schon hatten die Esperanto-Leute ein Problem. Wer ist denn nun eigentlich ein Esperantist? Und wer ist da nun eigentlich kompetent, in die Esperanto-Sprache leitend, lenkend, helfend einzugreifen? Denn man muss sich auch vorstellen, als er das Projekt seiner Lingua Internacia vorgestellt hat, gab es natürlich eine Menge von Vorschlägen, das zu verändern und noch was Besseres zu machen und dieses und jenes. Die haben alle, die schlauen Leute, geschwiegen bis dahin, aber nun war ein Projekt da und schon waren viele gute Vorschläge, aber auch verbohrte Vorschläge, die nicht zu akzeptieren waren. Aber das stürzte auf diesen armen Mann nun ein. Man muss sich vorstellen, es gab damals kein Telefon und kein Fernsehen und nix, sondern es kamen Berge von Post an ihn. Und einerseits hat er sich gefreut über diese Diskussion, andererseits musste die Esperanto-Bewegung entscheiden, was tun wir denn nun eigentlich mit unserer Sprache? Und die Esperanto-Bewegung hat lange Jahre gezögert, bis sie überhaupt einen größeren Kongress durchgeführt haben. Man muss also wissen, dass innerhalb von etwa 10 Jahren Esperanto auf allen Kontinenten verbreitet war. In Nordamerika, in Südamerika, in Japan, in China, in Europa sowieso, in einigen afrikanischen Ländern. Afrika war ja Totalkolonie, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und man musste also 1905 war der erste große Esperanto-Kongress, den man später den ersten Weltkongress nannte. Und da wurde die Diskussion zu der Sprachüberprüfung wurde endlich beschlossen. Und zwar hat man 1905 beschlossen, erstens, es kann nicht jeder die Esperanto-Sprache verändern von sich aus. Wir brauchen also ein Gremium von Fachleuten, die sich damit beschäftigen. Und man hat also entschieden, ein Esperantist ist derjenige, der diese Sprache anwendet. Egal, ob er sich dazu bekennt oder nicht, dass er sie anwendet. Und die Regie sagt Musik schon?
Ja, oder hast du noch zweitens?
Nein. Machen wir mal so, in diesem Kongress in Boulogne-sur-Mer am Kanal in Frankreich hat man zwei Sachen beschlossen, oder nicht zwei Sachen, sondern beschlossen, wir müssen trennen die Esperanto-Bewegung von dieser Sprachkontrolle. Dazu brauchen wir ein Gremium, und dieses Gremium nannte man Lingua Comitato, Sprachkomitee. Und jetzt kommt die Musik.
Jetzt kommt die Musik von der slowakischen Gruppe Oratean, von der CD Oratean.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wenn Sie uns im Netz suchen, im Weltnetz, dann unter www.esperanto-nb.de, und ansonsten freuen wir uns auch über Telefonanrufe. Gehen Sie ins Telefonbuch unter Werner Levin oder Werner Fellig in Neubrandenburg, und da finden Sie auch Kontakt zu uns. Wir sprechen über die Sprachregulierung der Esperanto-Bewegung vor über 100 Jahren. 1887 zur Geburtsstunde des Esperanto, und eine Esperanto-Bewegung ist innerhalb von 10 Jahren weltweit entstanden, weil diese Idee auf absoluten fruchtbaren Boden gefallen ist. Und schon hatten die Esperantisten ein Problem. Erstens, dieses Projekt, wie es ja nun erstmal war, ein Projekt, fand sehr viele Anhänger, aber auch Kritiker. Und dann hat man gleich gefragt, ja, wer ist denn nun eigentlich kompetent, unsere Sprache weiter zu steuern, weil der Autor ja alle Rechte abgegeben hatte. Und der Clou war, dass der Samenhof und auch andere Klassiker, wir nennen Esperanto-Klassiker, haben gar nicht so erst Wörterbücher geschaffen, sondern haben Übersetzungen angefertigt. Übersetzungen der großen Literatur, beginnend bei der Bibel, über Shakespeare, Goethe und asiatische Klassiker. Damit hat man also bewiesen, dass Esperanto den verschiedensten Anforderungen zumindest in der Literatur gerecht werden kann. So, dann gab es aber nach etwa 20 Jahren, 1905, dieser Kongress in Frankreich. Und da hat man zum ersten Mal in einer größeren Anzahl von Menschen aus verschiedensten Ländern festgestellt, dass Esperanto sprechbar war. Das war durchaus nicht selbstverständlich, denn ein sogenannter Vorläufer des Esperanto Volapük, zur gleichen Zeit entstanden, aber nicht ein Konkurrent im eigentlichen Sinne, sind unabhängig voneinander entstanden. Diese Volapükisten konnten ihre Sprache nicht sprechen. So, aber nun zurück, was mache ich nun mit der Sprache? In diesen 20 Jahren hatte sich schon eine Literatur etabliert, haben sich Zeitschriften etabliert, haben Menschen Esperanto gesprochen, geschrieben, was damals also möglich war mit den Techniken. Und 1893 gab es das erste Universala Vortaro, das heißt also universelle Wörterbuch. Und war also schon klar, hier werden Nägel mit Köpfen gemacht.
Das war mehrsprachig, ne?
Das war mehrsprachig und war sozusagen ein Vorläufer der heutigen, wir kommen dann später darauf, des heutigen vollständigen Wörterbuches. So, und nun hatte ja der Dr. Samenhof, übrigens war Esperanto das Wort, ja sein Pseudonym, seine Sprache nannte er ja nach wie vor Lingua Internacia, internationale Sprache, der hat schon die Grundlagen gelegt, später hieß das La Fundamento de Esperanto, die Grundlage des Esperanto. Und dieses Fundamento, wie es dann kurz genannt wurde, war also in 16 kurzen Regeln, ich habe das hier, das sind 16 kurze Regeln, die wir manchmal auf Flugblättern auch so geben, das geht los mit dem Alphabet, dann wird das Hauptwort, also die Wörter beschrieben, Hauptwort, Eigenschaftswort, Grundzahlwörter und. Dann einige Verben, das Verb ist ja eines der kompliziertesten Gebilde in einer Sprache, was es da so gibt. Die Regel und so. Die Partizipien gehören ja auch, die aktiven und die passiven, gehören alle mit dazu und einige Regeln der Aussprache, wie man das spricht. Das gab es ja damals nicht, Tonträger, und man sagt, so wird Esperanto gesprochen. Alles das hat man hier präzisiert. Das ist dann auf zwei DIN A4 Seiten bequem drauf. Und dieses Gerüst hat man einfach festgeschrieben, hat gesagt, das ist das Fundamento, das ist die Grundlage des Esperanto. Esperanto kann weiterentwickelt werden, aber diese Grundlagen müssen bleiben, weil wenn wir das nicht beachten, zerreden wir unsere Sprache. Da kommen so viele schlaue Leute, die ständig etwas verändern und das gefällt uns nicht. Das hat das Volk so entschieden. Aber da der Druck der Reformwilligen so groß war, hat der Samenhof gesagt, wir machen eine Volksabstimmung. Möge das Esperanto-Volk in der Welt entscheiden, das ging damals ja nur schriftlich, ob wir die und die und die Regeln verändern wollen. Dazu muss man ein bisschen in die Sprache reingehen. Da ging es um die sogenannten Überzeichen. Eine Regel lautet, ein Laut, ein Zeichen. Da gab es einige, ja, wir möchten aber die Überzeichen nicht haben, oder wir möchten nicht den Akkusativ haben, oder wir möchten nicht, weil im Esperanto ein Pflichtakkusativ besteht. Der Akkusativ kann vorne stehen, hinten stehen, als Objekt, das ist egal. Und so. Und alle diese Sachen, oder muss unbedingt die Mehrzahl auch am Adjektiv dran sein, genügt das nicht am Substantiv und so weiter. Das waren also relativ harmlose Regeln, aber es gab immer wieder neue. Also Volksabstimmung. Und die Volksabstimmung war eindeutig gegen diese Regeln, die durchaus wissenschaftlich begründet waren, und die Bewegung wollte das nicht. Und dann hat sie nochmal betont, ab jetzt bleibt das Fundamento unsere Grundlage, das heißt ja Grundlage, und die gesamte Entwicklung kann sich auf dieser Basis dann vollziehen.
Ja, und an der Stelle können wir wieder Schnitt machen. Ja?
Machen wir wieder einen Schnitt.
Ich muss das nur, oder wir haben noch die Titel singen, den zweiten. Ich muss mal mal gucken, wo der heißt, dann zum nächsten Mal.
En cas la silenton de arbar havi por viador estas garantio indas la far a qui no simple ruja ho dico antau fremgu dico longa strica e qui silenton cara amic baldau havos mi Con servita en stato, fresca che mi lì, io enorme bla felice, che estima mi, e la senza la violenza de arbar, a ricor via do, e sta per anch'io, in darla far, a chi non si perusa ho. Thank you.
Ja, der Werner wollte mich eigentlich fragen, wie es nun weitergeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden ja über die Sprachregulierung, Sprachkontrolle der Esperanto-Bewegung zu Beginn ihrer Existenz vor über 100 Jahren. Und da waren wir stehen geblieben, dass man sich geeinigt hat, wir brauchen ein Sprachkomitee, das hieß Lingua Comitato, und das überwacht unsere Zeitschriften, unsere Wörterbücher, unsere Literatur, ob sie diesem Fundamento gehorchen. Dieses Fundamento sind 16 Regeln, die Platz haben auf zwei DIN A4 Seiten, die haben das in sich. Wenn man sie dann mal sich zu Gemüte führt, dann merkt man, was da so drin steckt. So, das Lingua Comitato hatte zuerst über 100 Mitglieder, die aus 28 Nationen kamen, 1905. Und ja, da hat man gemerkt, in einer Diskussion sind das zu viele. Aber die haben doch einige Jahrzehnte gewirkt, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hatten verschiedene Aufgaben, und zwar Arbeitssektionen, die Sektion über ein gemeinsames Wörterbuch oder die Sektion Grammatica, Grammatik, oder die Sektion technische Wörterbücher. Sie haben formuliert, was haben wir eigentlich für Aufgaben. Sie haben festgelegt, weil sie ja eine selbstständige Einheit war innerhalb der Esperanto-Bewegung, sie unterstanden nicht dem Vorstand der Esperanto-Bewegung, sondern nur der Esperanto-Bewegung, haben ihre eigenen Aufgaben formuliert, ihre nationalen Unterkomitees, haben korrespondierende Professoren eingesetzt und so weiter und so weiter. Und dieses gibt auch ein schickes Foto von einem Teil dieses Lingua Comitato von 1907. Die sind namentlich alle bekannt. Und die waren also sehr, sehr fleißig und haben eben das Comuna Vortaro, das gemeinsame Wörterbuch, erstens projektiert und dann auch bis zum Schluss, dass es gedruckt werden konnte. Denn die Esperanto-Bewegung, man muss immer überlegen, wenn die Esperanto-Bewegung irgendwas macht, ein Wörterbuch, nur ein Esperanto, müssen sie alle Kulturen und so weiter mit einbeziehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, im Gegensatz zu nationalen Wörterbüchern. Und sie haben beispielsweise Wörterbücher über die Samenhofworte geschrieben oder über die Eigennamen, auch ein heute bis nicht zu Ende gelöstes Thema. Wie schreibt man Eigennamen der Personen, der Länder, der Organisationen? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Sie haben Fehler korrigiert. Es gab also in verschiedenen Wörterbüchern, da hat man gemerkt, dass da Fehler waren, dann haben sie das dann wieder hingebogen. Das ist nicht so einfach gewesen wie heute, weil wir ja Rechner haben, aber sie haben es geschafft. Sie haben zum Universala Vortaro, zum universellen Wörterbuch, dann auch nach und nach Zugaben gemacht, also Ergänzungen. Die sind regelmäßig erschienen und haben also das Wortmaterial, das offizielle Wortmaterial des Esperantos unwahrscheinlich vergrößert. Und beispielsweise haben sie einige Themen diskutiert, die sie aber nicht veröffentlicht haben. Zum Beispiel, wie werden diese Überzeichen in Esperanto in der Telegrafie, die gab es damals auf einmal schon, verwendet, wie schreibt man das? Oder darf man die Partizipien, aktive Partizipien, zu einem Verb wieder machen? Das ist ein bisschen zu fachlich, aber das ist ein Problem für die Esperantisten. Und ständige Weiterarbeit an dem Comuna Vortaro, an dem gemeinsamen Wörterbuch, das ja ständig wuchs, das konnte man ja nicht irgendwie ergänzen, sondern man musste immer wieder neue Bücher drucken. Und dann über die Vor- und Nachsilben. Man hatte ja zunächst in diesem Fundamento die Vor- und Nachsilben aufgeführt, aber dann stellte man fest, in der Technik, in der Chemie, in der Biologie braucht man auch noch weitere Nachsilben und Vorsilben. Die müssen wir genehmigen, damit die Sprache ja alle Bereiche des Lebens abdenkt. Dann gab es eine eigenständige Sektion, die sich mit der Esperanto-Grammatik beschäftigt hat. Ohne Grammatik geht das auch nicht. Die Esperantisten haben natürlich eine Grammatik, die aber unvergleichlich logischer ist und überhaupt logisch ist, im Gegensatz oder im Vergleich zu nationalen Grammatiken. Also das lief dann parallel dazu und man hat dann in den ganzen Jahren 1905 bis vor dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge an Material hergestellt, um die Sprache zu stabilisieren. Das heißt, man muss ja ein Regelwerk haben, womit man die Sprache international stabilisiert. Denn wenn ich eine Veränderung machen würde, könnte es ja passieren, dass die gesamte Literatur, die gesamten Wörterbücher, alle, die es bis dahin gegeben hat, dann ungültig werden, weil es stimmt dann nicht mehr. So, technische Wörterbücher will ich nicht weiter eingehen. Man hat also sehr schnell gemerkt, dass es Fachwörterbücher geben muss. Die gibt es bis heute, die Kommission, die mit den Fachwörterbüchern sich beschäftigt. So, dann haben sie, wie gesagt, ihre Aufgaben präzisiert, damit sie nicht sich verlaufen. Und dann sagen wir, Moment, das gehört nicht zu unserem Thema. Und deswegen eine ganz kurze Formulierung in einigen Sätzen, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Dann haben sie zusammengearbeitet mit ihren nationalen Komitees. Waren also der Lingua Comitatu unterstellt. Da hat man sich also ausgetauscht. Und das lief also wunderbar. Sie haben sich auch Geldprobleme gehabt. Damals kostete ein Buch sehr viel Geld, mehr als heute. Aber auch das konnte dann wunderbar gelöst werden. Und später, nach dem Zweiten Weltkrieg, nannte man dieses Lingua Comitato, es gab nämlich zwei Esperanto-Bewegungen. Und die hat man nach dem Zweiten Weltkrieg dann zusammengeschlossen. Und beide hatten ihr Lingua Comitato, ihr Sprachkomitee. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hieß dann das ganz offiziell Academia de Esperanto, die Akademie des Esperanto. Übrigens im deutschsprachigen Wikipedia nachzulesen. In der Esperanto-Wikipedia kann man das wunderbar nachlesen. Die Akademie des Esperanto gibt es bis heute. Wir haben natürlich noch andere Akademien, die Akademie der Wissenschaften, San Marino und so weiter. Jetzt sagt die Regie Musik.
Musik von Oratean.
Oh, yeah.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auf MB Radio Tab 88,0 hören Sie die Esperanto-Welle. Onlo Esperanto, wir sind die Redaktionsgruppe, sind Mitglieder des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Wir sind in unserer Themensendung und Werner Fendig hat schon umfassend referiert. Worüber eigentlich über, Werner?
Über die Sprachplanung, Sprachregulierung im Esperanto.
Ja, und hast du noch etliche Abschnitte davon?
Oder? Ja, aber natürlich, wir sind jetzt am Anfang. René hat mich gebeten, etwas zu präzisieren. Ich habe gesprochen über La Fundamento de Esperanto, die Grundlage des Esperanto. Und die besteht von Anfang an, der Esperanto-Bewegung, über 100 Jahre, aus vier Teilen. Ich habe von zwei DIN A4 Seiten gesprochen. Das hat er für nicht korrekt erachtet, hat er recht, der René. Das Fundamento besteht natürlich aus vier Teilen, aus einem wichtigen Vorwort, aus der Grammatik, aus einem Übungsteil und aus dem Universala Vortaro, dem universellen Wörterbuch. Das wird übrigens auch weitergeschrieben bis zum heutigen Tage. Wir haben ein universelles Wörterbuch im Internet. So, diese vier Teile bestehen oder sind eben das Fundamento. Das ist ein Büchlein, wir haben das früher mal in der DDR fotokopiert, damit das auch jeder hat. Und das sind eben auch dieses Wörterverzeichnis, die Grammatik, der Übungsteil. Also das sind diese Dinge. Also in Wirklichkeit besteht La Fundamento doch aus vielen Teilen und ist ein richtiges, ansehnliches Büchlein. So, wir gehen aber weiter über die Akademie des Esperanto, die ja seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder sich umwandelte, von diesem Lingua Comitato, von dem Sprachkomitee, zur Akademie des Esperanto. Und die haben eben wieder sich mit den gleichen Themen beschäftigt wie vorher. 2007 gab es die 9. offizielle Ergänzung für das Universala Vortaro. Oder wie kann ich das Esperanto-Alphabet mit den heutigen Techniken, mit den Rechnern schreiben? Was ist los mit den Ländernamen? Ein Thema ohne Ende. Erstmal weiß man gar nicht, wie tief man reingehen soll in die Regionen. Thuringio ist Thüringen, Mecklenburgio ist Mecklenburg, aber auch da gibt es schon Diskussionsbedarf. Wie schreibt man überhaupt Personennamen? Fast alle Menschen der Welt haben ja einen Familiennamen, einen Vornamen. Wie trage ich den ins Esperanto? Wenn einer schwarz heißt, darf ich das übersetzen und nenne ihn Nigrulo. Und es gab ja so eine Ideen. Also mit den Dingen beschäftigen sich ohne Ende. Oder Ableitungen von bestimmten Wörtern, die man bisher noch nicht probiert hat. Das ist ja ein Clou vom Esperanto, dass man aus einer Wortwurzel sich Ableitungen herleiten kann. Oder Possessivpartizipien, eine Diskussion ohne Ende. Und das ist gesund. In einem Sprachkomitee muss man diskutieren, auch gegeneinander. Oder Esperanto, Alphabet und Orthographie. Das hängt ja eng miteinander zusammen. Oder zum Wort je, po. Po tri heißt, ich gebe jedem drei. Po tri pomoi, je drei Äpfel. Oder Missbräuche im Esperanto. Immer weniger das schlaue Menschen, die machen den ganzen Tag nichts weiter, als irgendwie das Esperanto zu deformieren und kommen dann mit tollsten Vorschlägen dann heraus. Aber sie wollen nichts verbessern, sie wollen auf sich aufmerksam machen. Das sind so Weltverbesserer, die werden nie alle. Oder reflexiv. Was gibt's da alles? Also Rückbezüglichkeit in der Grammatik. Und so weiter. Die Akademie besteht heute aus ca. 30 bis 40, höchstens 50 Personen.
Die wurde doch vor einigen Wochen umgesetzt.
Ja, die wird immer neu gewählt. Das sind alles gewählte Akademiker. Ich glaube, die Bedingung ist, dass man Professor ist an einer Universität, Sprachwissenschaftler ist. Und nun einige Ergebnisse, die für uns Esperanto-Freunde ganz wichtig sind. Und zwar das aktuelle, das hieß erst Plena Vortaro. Das war also ein 3 cm dickes Wörterbuch, ganz dick, dünne Zettel, so auf Bibelpapier, wie die Bibeln geschrieben wurden. Das war das erste Standard-Wörterbuch, etwa schon wie ein kleines Lexikon. Zwischen den beiden Weltkriegen ist das erschienen. Dann gibt es noch eine Ergänzung zu dem Plena Vortaro, das wurde dann wieder dicker. Aber irgendwann musste man sich entscheiden, dieses Wörterbuch vollkommen neu aufzubauen. Und 1970 erschien wie ein Paukenschlag das Plena Illustrita Vortaro de Esperanto. Langer Name, PIF nennt man das ganz kurz. Und zwar 1970 hat man unter einem großen Kollektiv von Sprachwissenschaftlern unter der Führung von Gaston Waringen, dem Vorsitzenden damaligen der Esperanto-Akademie, dieses Buch gemacht. Wer hat das gemacht? Die Arbeiter-Esperanto-Bewegung in Frankreich.
Ich habe neulich von diesem PIF im Internet ein Foto vom Manuskript gesehen. Ein schöner Stapel.
Ja, und eine ungeheure Arbeit. Wie gesagt, ein Wörterbuch hört sich so harmlos an. Es ist ein Lexikon und erstmalig mit Illustrationen. Die sind als Anhang geführt, aber das ist egal. Da haben die Esperantisten endlich auch wieder ein umfangreiches Werk in die Hände bekommen. Und das ist ein autorisiertes Standardwerk. Die zweite Auflage hatte schon Verbesserungen. 10 Jahre später etwa brachte man dann eine neue Version heraus. Übrigens von der SAT, von der Esperanto-Arbeiterbewegung. Das sind die fleißigsten übrigens. Und die Franzosen sind ohnehin immer sehr pfiffig. Und dann gab es nachher 2002 wieder eine vollkommen neu überarbeitete Herausgabe. Damit man das unterscheiden kann, heißt das La Nova Plena Illustrita Vortaro de Esperanto.
Das ist ein bisschen dicker.
Die Fachleute sagen La Nova Pief. Genau. Weil da hat man wieder Fehler gefunden, Verbesserungen gefunden. Und das hat 17.000 Stichwörter und besteht aus fast 50.000 lexikalischen Einheiten.
Die kann natürlich keiner auswendig.
Die kann keiner auswendig, auch René nicht, unser Sprachexperte. Es wurden bis Jargon-Ausdrücken wird das mit reingenommen. Und zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal ist dieses Buch auch im Internet. Man kann es also, wenn man will, weiterverarbeiten. Da haben auch also unwahrscheinlich viele Menschen dran mitgearbeitet.
Ja, beim neuen Pief wurden die Bilder,
die Bilder wurden jetzt integriert.
Ein extra Kapitel hatten bei den alten, wurden dann dort platziert, wo ungefähr das Stichwort
kommt, was schneller kann. Ganz genau. Da sind also die auch moderne Bilder jetzt, ganz moderne, schicke Bilder.
Oh, in, möchte, ja, jetzt machen wir
ja es gibt noch ein bisschen Musik und dann geht es nochmal weiter.
Die Gruppe C an den nächsten Titel, den vierten.
Da kommen
Capito a me, se mi basta più.
Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff. Wir sind in unserer Themensendung bei der Sprachkontrolle durch die Esperanto-Bewegung. Werner Fendlich hat schon etliche Kapitel hier abgearbeitet. Wie heißt denn dein nächstes Teil?
Das nächste Teil zur der Sprachregulierung ist die vollständige analytische Grammatik. Das ist das zweite wichtige Standardbuch, das jeder Esperanto-Freund hat. Natürlich neben dem Fundamento. Und also das ist das Plena Illustrita Vortaro, das vollständige illustrierte Wörterbuch, und jetzt die Plena Analytica Grammatica.
Das heißt, illustriertes Wörterbuch.
Das heißt, dass sie illustriert sind.
Die Bilder,
ja. Die Bilder da drin?
Das sind die Bilder drin,
oh, ja. Ich dachte, die ausführliche Beschreibung.
Ja, ist es wie ein Lexikon. Ne?
Ja, gut.
Aber eben ist es noch in einem Buch vereinigt. Irgendwann muss man erstens zwei Bände draus machen. So, dann gab es 1985, inzwischen sind schon mehrere Ausgaben erschienen, die vollständige analytische Grammatik unter der Federführung von Warrington und Kalocsai, das ist ein Ungar und ein Franzose, und die haben das also präzisiert und haben über das Wort geschrieben, Orthographie, Phonetik, Morphologie, über den Satzbau, wie funktioniert eigentlich ein Satz, über die Präpositionen, wie man das machen kann, über die Wortbildung. Und in der Wortbildung, das haben wir in Seminaren schon mal so erläutert, da merkt man erst, welche Potenz im Esperanto steckt, die wir gar nicht ausnutzen. Man kann zum Beispiel im Esperanto alle Adjektive als Vorwörter nehmen, alle Präpositionen als Vorsilben nehmen. Unwahrscheinlich. Und da merkt man erst, dass wir noch recht am Anfang stehen unserer eigenen Praxis. Diese Plena Analisa Grammatica ist also das zweite große Standardwerk. Das kann man nicht lesen wie ein Roman, da muss man von Kapitel zu sich jeweils mal durchgucken. Und das ist also auch ein Standardwerk, und es ist wichtig, dass man sich daran halten kann. Und zum Abschluss wollte ich gerne noch, es gibt jedes Jahr von der Esperanto Weltbund ein sogenanntes Jahrbuch, Jahrlibro. Das letzte ist vor einigen Tagen versandt und übergeben worden an die Mitglieder. Und da steht unter Academia de Esperanto, also unter der Rubrik Esperanto Akademie, hat folgende Ziele und Aufgaben. Erstens, konservieren und schützen, die Sprache schützen Esperanto, nach dem Fundamento. Und die Entwicklung, die sprachliche Entwicklung zu kontrollieren. Zweiter Schwerpunkt. Die Erforschung aller Sprachenfragen, die Esperanto betreffen. Das ist immer wieder neu und immer wieder etwas zu klären. Drittens, Werke zu kritisieren aus sprachlichem Standpunkt. Dass man also, jeder hat das Recht, ein Esperanto-Buch zu schreiben. Ein Lehrbuch, ein Fachbuch, ein Roman, ohne was. Und das ist wenn er also das Fundamento beachtet, und das sind ja nur ein paar Regeln, haben wir ja gesagt, dann ist er immer schon auf der richtigen Seite, aber hier werden dann Kritiken geschrieben. Und viertens und letztens, das Esperanto zu verteidigen gegen alle Konkurrenten. Denn auch das gibt es. Wir haben ja im Esperanto einige Buchstaben nicht. Wir hatten gerade hier in der Musikpause darüber gesprochen. Im Esperanto gibt es kein W, kein X, kein Y, kein Q. Und wenn wir unsere deutsche Sprache betrachten, merken wir auch, dass das ja auch Problembuchstaben sind, die uns manchmal so ein bisschen Sorgen bereiten. Ohne die kommt Esperanto aus. Da gibt es also immer wieder Freunde, die wollen das Y einführen unbedingt oder andere Sachen. Das macht also die Akademie des Esperanto. So, da bin ich eigentlich am Ende meiner Ausführungen.
Ich wollte noch eine neuere Grammatik erwähnen, die inzwischen vor ein paar Jahren erschienen ist. Die kürzt sich PMEJ ab. Vollständiges Handbuch der Esperanto-Grammatik heißt das, glaube ich.
Ja, das ist von einem schwedischen Wissenschaftler. Genau. Ja.
Hat die Schwede geschrieben.
Ein Schwede, der übrigens auch in der Brandenburg war vor ein paar Jahren, der auch dann lange Jahre in Korea, in Südkorea lebte und wirkte als Sprachwissenschaftler.
Und er ist auch, glaube ich, in der Akademie.
Und er ist auch Mitglied der Akademie, ja. Und also, wenn wir über zwei wichtige Standardwerke so diskutiert und gesprochen haben, die bleiben so bestehen. Aber seien es eine Ergänzung. Er liegt ja voll auf der Linie des Fundamento. Und wir wurden oft kritisiert, die Esperanto-Bewegung. Ihr habt ein Fundamento, das war wie eure Bibel und das verteidigt ihr. Aber die Bewegung seit 120 Jahren weiß, wie wichtig das ist, eine Grundlage zu haben, die so elastisch ist und so ausbaufähig und so großherzig, dass man also keine Probleme hat, das Esperanto ständig auf den neuesten Stand zu bringen, ohne sein Fundament zu verlassen. So, damit sind wir am Ende. Was gibt's noch?
Ja, ich habe mich noch darauf ganz kurz vorbereitet. Ich habe ja von dir ein Buch ausgeliehen, ein kleines Heftchen. Das ist in Esperanto geschrieben und handelt auch über Esperanto. Übersetzt heißt der Titel Esperanto und Sozialismus? Fragezeichen. Und als Untertitel über die Bewegung auf der anderen Seite. Wenn Sie das so hören, werden Sie gleich wissen, oder kann ich auch dazu sagen, mit der anderen Seite ist ja von uns heute aus gesehen der Sozialismus gemeint. Wie ist es damals mit dem gewesen? Und wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Dieses Buch hat Herr Blanke zusammengestellt aus Materialien, die er für Studientage in Genf gebraucht hat. Er ist dort gebeten worden zu ganz bestimmten Problemen, Esperanto und Ideologie etwas zu sagen, und zwar über die den Bereich Arbeiterbewegung und Esperanto, also Sachen, die schon länger her sind, also etwas aus der Geschichte. Man will also dort, oder wollte in diesem und hat in dieser Runde diskutiert über die Möglichkeit eines politischen Esperanto-nutzenden Wirkens in der Gegenwart. Und dazu auch die Geschichte zu betrachten. Das ist wichtig und viel diskutiert und heute mit zeitlichem Abstand sicher leichter zu führen als zur Zeit des Kalten Krieges, sagt hier Herr Blanke. Aus diesem Anlass hat er Fakten zur LEM gesammelt, das ist die Arbeiter-Esperanto-Bewegung, und er stellt hier seine eigenen Gesichtspunkte dar und dazu mit dem Bemühen, diese Fakten, seine Gesichtspunkte in den historischen Rahmen entsprechend einzufügen. Die Arbeiter-Esperanto-Bewegung entwickelte nämlich sehr starke politische und ideologische Aktivitäten. Das war einerseits eigentlich im Sinne des Schöpfers des Esperanto, nämlich das Esperanto praktisch zu nutzen. Andererseits war es ein Vorwand für Hitler und Stalin, Folgendes zu machen, sehr rau die internationale Sprache zu verfolgen, Teile der internationalen Sprachgemeinschaft zu zerschlagen. Erstrangige Intellektuelle und Aktivisten dieser Bewegung zu ermorden und viertens die materielle Basis dieser Bewegung zu zerstören. Das haben die beiden versucht und das ist ihnen in großen Teilen ja wohl auch gelungen. Denn es gab ganz schöne Lücken in diesen beiden Diktaturen in der Esperanto-Bewegung. Dieses Thema zu behandeln ist wichtig, sagt Herr Blanke, da nach dem Mauerfall und ähnlichen Vorkommen oder ähnlichen Geschehen in Osteuropa Versuche laufen, die dortige Bewegung anzuzweifeln, herabzuwürdigen, anhaltend zu verfälschen. Das heißt aber auch nicht, dass man Kritiken vollkommen ablehnen muss und soll. Man muss eben zwischen solchen Machenschaften und einer echten Kritik eben unterscheiden. Der Autor stellt sich dann auch kurz selbst vor, er ist in der DDR geboren und er sagt, er hat für diesen Staat gerne gearbeitet als alternativen Staat. Und dafür schämt er sich heute nicht, nachdem er eben die andere Sozialordnung kennt. Außerdem hat er in dieser Zeit seine Vorbilder gefunden, oder da komme ich noch dazu. 1949 bis 1965 gab es keine offizielle Esperanto-Bewegung in der DDR zum Beispiel. Ab 1957 hat hier Herr Blanke damals Esperanto gelernt als Gymnasiast und hat im Laufe des Lernens auch wohl erkannt, dass er dazu beitragen will, zu einer offiziellen Esperanto-Bewegung in der DDR. Blanke kontaktierte bedeutende Arbeiter-Esperantisten und auch die anderen Richtungen der Esperanto-Bewegung und lernte sehr viel dabei. Aber von der LEM, das ist ja sie,
Laborista,
ja, von der Arbeiterbewegung war er sehr fasziniert. Da nämlich ihre Persönlichkeiten ihm viel dynamischer erschienen als die sogenannte neutrale Bewegung. Sie waren oder sind alle hochgebildet, verfügen über ein vielseitiges Wissen und Lebenserfahrung und aus seiner Sicht sind es Kommunisten im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich sie kämpften gegen Faschismus, sie kämpften für ihre Ideale, sie riskierten ihr Leben, sie saßen in Gefängnissen und KZ. Und diese Haltung dieser Leute, die er dort aufsuchte und mit denen er sich beschäftigt hat, die hat wesentlich sein politisches Selbstverständnis beeinflusst, sagt er in seinem Heft. Aber auch die Widersprüche, Fehler und Kritikpunkte in seiner Arbeit in dieser Zeit in der DDR hat er gesehen und auch dann gegen 1989 gehofft, dass diese teilweise geändert oder überwunden werden können. Allerdings hat die geschichtliche Entwicklung diese Hoffnung einfach dadurch beendet, dass einige Staaten und andere oder das sozialistische System zum Teil größtenteils untergegangen sind, in denen auf der anderen Seite sozusagen, auf der anderen
Seite. Ja, also andere Seite im Sinne von westlicher Seite aus. Seite, ja.
Weiter zur DDR. Esperanto wurde dann 65 in der DDR zugelassen und vom Kulturbund stark unterstützt. Detlef Blanke wirkte in diesem Aufbau mit. Er war zunächst, hat die Bezirksorganisation Rostock gegründet, wurde Sektionsleiter des Esperanto im Kulturbund in Berlin. Er wurde dann Redakteur von der Zeitschrift Der Esperantist über 21 Jahre. Er wirkte mit bei MEM und UEA. Kannst du mal das?
MEM ist die Weltfriedens-Esperanto-Bewegung.
Ja, und UEA ist unser Weltbund.
Der Weltbund.
Ja. Und er gründete das Fach Interlinguistik in der DDR. Er erkannte die taktische Bedeutung der Arbeiterbewegung als Gegengewicht zu den hergebrachten, zum Teil verbreiteten Meinungen, Esperanto ist ein mittelreaktioneller Weltbürger oder Esperanto ist die Sprache des bürgerlichen Liberalismus. Und Adolf hat auch noch gesagt, das ist die Sprache, mit der die Juden die Welt erobern wollen und so was. Das war natürlich das letzte eine Lüge. Jedenfalls war das ein wichtiger Fakt, die Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung auch darzulegen. Das war auch sicher ein wesentlicher Grund dafür, dass das Politbüro der SED in Berlin wohl die Nutzung des Esperanto wieder offiziell freigegeben hat. Ne?
Das ist mysteriös. Ja. Das ist ja so wichtig, was du sagtest aus diesem Buch. Ja. Ich schlage mal gleich hier vor, dass wir das mal ein bisschen ausführlicher machen. Ja. Denn wir haben uns derzeit ja immer wieder neu mit Angriffen, sage ich mal, auf die sozialistische Bewegung, also wie soll ich sagen, auf die Esperanto-Bewegung der sozialistischen Länder, müssen uns immer wieder erwehren, allen möglichen Anwürfen, die wir selber wissen, dabei wir es erlebt haben, dass sie nicht stimmen. Und zum Abschluss kommt nochmal Musik.
Jetzt lassen wir noch die Gruppe nochmal
ein bisschen her. Wir
machen da weiter.
Tempo por procrast mi te trocu manca non vi patni la vi podera mi te trocu manca mi
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung, aber unser Gast aus Bayern, er kann ja noch einmal in Esperanto einen Gruß sagen. Unseren Hörern hier in Neubrandenburg und in der ganzen Welt. Ja, einen Gruß möchten wir gerne hören.
Der Gruß ist Saluto in Esperanto. Ich weiß nicht, was ich...
Karaj, also guten Tag, Toi.
Ja, das ist
in Brandenburg. Ja, Spontanitäten, die hasse ich.
Ja, das ist jetzt über den Sender gekommen, wunderbar.
Das ist über den Sender gekommen, ist da recht.
Ja.
Ich mag es einfach nicht spontan. Ja.
René, lies vor. Achso, ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Sendung und da heißt es so schön, Wiederholung dieser Sendung am 18. Juli 2010 ab 19 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist dann geplant schon für den 5. August ab 18 Uhr.
Mondo, vedes nova sento, tra la mondo e la sposa boco, per flugiloi del facile vento, nun de loco, flugugi al loco, ne al glavo sangon sui fanta, ci la homan tira familion, alla monte eterne militanta, ci promessa sanctam harmonion.
Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtopelle am 14.07. war Werner Lewin.
Supla Santa, Signo del Estero, Collectija, Quatsai Batalantoi, Kai Rapide, Descapla Apero, Per Laboroi de la Esperantoi, Porte Sarat, Muroi de Mejaroi, Interlaco, Poloi Dividitai, Sete Saltos, Na Obstinai Baroi, Per la Santa, Amor Dispatitai,